Juhu!
Ich bin der Volker.
Andrea.
Das ist richtig mutig, denn das muss man sich erstmal trauen, so einen Jodler rauslassen, vor allem, wenn man gerade erst damit anfängt. Jodeln kann sehr befreiend sein und es braucht dafür noch nicht mal bayerische Bergbauerngene. Wir sind heute in Bayern unterwegs. Ein Jodelkurs am Starnberger See, eine Radeltour mit einem völlig unterteuerten Fahrrad und eine Reise in die Industriegeschichte von Franken stehen heute auf dem Programm. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wir starten unsere bayerische Rundreise am Starnberger See im Süden von München. Dort leben heute viele Reiche und mehr oder weniger Schöne. Der Landkreis Starnberg ist der wohlhabendste in ganz Deutschland. Aber trotz des vielen zugereisten Geldes ist der Starnberger See bayerisches Urgebiet. Schließlich ist dort im See König Ludwig II. Ums Leben gekommen. Und wer wissen will, wie es sich da zu Kini-Zeiten gelebt hat, muss unbedingt Das Leben meiner Mutter von Oskar Maria Graf lesen. Reich war man nicht immer in der Gegend, auch wenn die Landschaft für alle wunderschön ist, ob mit oder ohne Geld. Am Starnberger See gibt es die ziemlich besondere Möglichkeit, den bayerischsten aller Gesänge zu lernen, den Jodler. Der gehört grundsätzlich schon in die Berge, das war ja Sinn der Sache, sich über weite Strecken zu verständigen. Aber heute dürfen auch Flachländer jodeln. Zu denen gehört Sandra Limoncini und sie hatte jede Menge Respekt vor dem Jodelkurs.
Gib doch mal deinen Namen hinaus. Du kannst ihn singen, du kannst ihn rufen, du kannst ihn jodeln, dass wir alle nochmal wissen, wie du heißt. Und dann sag uns in einem Satz, ich bin heute hier, Punkt, Punkt, Punkt.
Ich traue mich noch nicht zu jodeln. Ich bin die Sandra. Und ich bin natürlich aus beruflichen Gründen hier, weil ich das natürlich aufnehmen möchte und wissen möchte, warum Menschen ihre Freizeiten taglang um See laufen und dabei jodeln wollen. Es interessiert mich brennend, warum Menschen das machen. Aber natürlich freue ich mich auch, jodeln zu lernen. Also ich glaube, es ist nicht nur Technik, sondern ich glaube, da ist auch viel Gefühl dahinter. Und ich finde es total spannend, das zu lernen, wenn ich es hinkriege. Kriege ich es hin?
Klaro. Jeder kann jodeln.
Okay.
Jodeln hat etwas Anachronistisches, Zopfiges und steht immer irgendwie unter Spießigkeitsverdacht, zumindest für mich. Als Frau aus NRW mit italienischem Vater könnte niemand weiter vom Jodeln entfernt sein als ich. Aber dann kam der Kurs Jodel dich frei. Eher zufällig bin ich darüber gestolpert und die Neugier hat gesiegt. Aber kann man als Rheinländerin mit italienischen Wurzeln überhaupt jodeln lernen? Und macht das wirklich Spaß? Am Kloster Bernried am Starnberger See finde ich es heraus. Unter den wachsamen Ohren von Flo und Amelie, unserem Jodel-Lehrerpaar und zusammen mit 7 Jodelanfängern.
Andrea!
Ich bin heute hier zu tönen und das Ganze mit anderen Dingen zu verbinden.
Also Jodeln klappt noch nicht. Also ich bin Petra und ich bin heute hier aus Neugierde.
Juhu!
Ich bin der Volker.
Warum fangen wir im Baumkreis an?
Das spürst du dann gleich.
Ach, das spüre ich gleich. Bin total gespannt, was ich heute so spüre.
Du kannst mit ein paar Seufzern jetzt mal alles loslassen, was heute schon war an diesem Sonntagmorgen.
Oh.
Die Anfahrt.
Die Parkplatzsuche.
Das Willkommen heißen hier mit Leuten, die du vielleicht noch nicht kennst.
Dann bring mal deine Aufmerksamkeit auf alles, was du hörst. Lausche einmal die Ohren ganz weit auf. Einem kleinen Willkommensgruß. Jo-lo, jo-lo.
Das Ganze hat schon ein bisschen was Spirituelles, liegt aber auch an Flo und Amelie, die so arbeiten. Meine Mitjodler sind in der Hauptzahl weiblich. Die meisten haben sich für den Kurs angemeldet, weil sie sich etwas trauen wollten. Überhaupt mal laut zu sein, ihre Stimme zu erheben oder sich selber zu hören. Einige wollen sich durchs Jodeln befreien. Zugegeben, wir sind unter uns. Da guckt einen niemand komisch an. Sich zum Obst machen ist für mich normalerweise auch kein Problem. Mir wird so schnell nichts peinlich. Aber die Tatsache, dass man hier mitten in der Natur steht, macht einen auch schon freier. Die Berge sieht man nur von Weitem, aber wir laufen am Starnberger See entlang, der blau und ruhig vor uns liegt. Das Wetter ist Bombe und alle haben gute Laune.
Jetzt muss ich mal kurz erklären, wo wir sind. Wir sind am Kloster Bernried in Bernried am Starnberger See. Und ja, der erste Teil des Jodelkurses ist, dass wir uns ein bisschen besser kennenlernen anscheinend. Und jetzt geht's weiter.
Richtung Seeseiten.
Aber wir gehen schon am See entlang, oder?
Ja. Also, da gibt es schöne alte Bäume. Also, man kann auch schön oben lang gehen. Man hat auch einen tollen Blick.
Warum macht ihr diese Jodelwanderung in der Natur?
Weil die Natur dann was schon alleine mit den Menschen macht. Also diese Verbindung mit der Natur ist uns ganz wichtig. Und das Jodeln kommt ja auch daher. Also das ist ja entstanden, weil Mensch mit seiner Stimme im Zusammenspiel mit den Elementen einfach erkundet hat, was kann er da machen. Aber wenn er hier seine Stimme freilässt, dann kommt das Echo zurück. Und für uns ist das so die Magie eigentlich, dass wir als Mensch mit der Natur mehr im Einklang sein können, auch über unsere Stimme. Und auch der Natur unsere Stimme geben können.
Bedeutet das, wenn man keine Berge hat und kein Echo, ist Jodeln eigentlich gar nicht so, geht das nicht ohne Berge?
Doch, das geht auch ohne Berge. Also diese Technik, die beim Jodeln angewandt wird, der Kehlkopfschlag, der hat sich auch in verschiedensten indigenen Kulturen entwickelt. Also auch zum Beispiel bei den Pygmäern in Afrika, in Polynesien, in ganz verschiedenen Völkern. Also das ist eigentlich so eine ganz archaische Weise, die Stimme zu benutzen. Das geht überall. Und ich glaube, warum das auch in den Bergen sich so entwickelt hat, ist, weil das einfach diese Verbindung aus Himmel und Erde auch in der Stimme ist. Es geht ja immer hoch, runter. Yo, oh. Ich spiele eigentlich mit Erde und Himmel in meiner Stimme. Und das ist in den Bergen, klar, wenn dann noch ein Echo zurückkommt, macht es natürlich richtig Freude.
Das Wichtigste für Amelie, die Stimme der Seele. Lässt man sie ein paar Minuten allein durch den Wald laufen, kommt sie freudestrahlend mit einem Lied zurück, das ihr die Bäume geflüstert haben. Um ihre eigene Stimme zu befreien, wie sie sagt, dafür hat sie verschiedenste Methoden und Stimmwege kennengelernt und liebt es, Brücken zwischen diesen zu bauen. Von Nada-Yoga zu Voice-Embodiment, von Stimmimprovisation zu Seelenklang, von Mantrasingen zu Jodeln. Bevor sie den Weg der Stimme entdeckt hat, hat sie als Psychologin Achtsamkeitskurse gegeben, Studierende beraten und Yoga unterrichtet. Heute schickt sie uns also nicht nur in die Natur, sondern auch zu uns selbst.
Wo gehen wir jetzt lang? Oh, jetzt geht's ab hier Richtung Wald und Wiese.
Na, und hier für diejenigen, die sich erleichtern wollen, die Toiletten befinden sich links und rechts.
Okay, also wir gehen jetzt hier durch den Wald und machen dann zwischendurch Halt und jodeln dann, oder?
Genau. Hier gibt's jetzt gleich unseren ersten Spot. Da hat man einen wunderschönen Blick und diese Weite. Und die hilft total, die Stimme dann auch freizulassen. Da werden wir mal Körper und Stimmen aufwärmen und dann auch euch in die Jodeltechnik einführen. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon jodeln. Alles andere, was wir dann machen, sind bestimmte Jodler, die wir euch beibringen.
Also das heißt, das Jodeln lernt man innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Minuten am Ende?
Ja, eigentlich schon.
Krass.
Und klar, manche Menschen tun sich leichter, andere schwerer. Aber es ist eigentlich mehr ein Verlernen von irgendwelchen stimmlichen Mustern, als dass da groß was dazukommt. Ich muss mich eigentlich nur trauen, die Kraft meiner Stimme zuzulassen und dann auch loszulassen, dass die Stimme richtig schön schnackeln kann.
Wir brauchen heute gar nicht so viel Warm-up betreiben bei 26 Grad und Sonnenschein. Ist uns eh schon voll warm von diesem ersten Anstieg. Aber wir können nichtsdestotrotz jetzt schon mal anfangen zu wippen auf einem festen Stand, die Knie ganz weich und die Schulter mal ganz locker lassen. Ja, dabei die Stimme mitnehmen und alles darf jetzt so ganz locker.
Jetzt stellt euch vor, da hinten, ganz da hinten, da ist so eine schwerhörige Oma. schon sehr alte Frau. Und die hat ihr Hörgerät heute vergessen. Damit wir die erreichen mit unseren Stimmen, machen wir jetzt mal so ein Glückwunsch, ihr könnt jetzt schon jodeln.
Hey! Ihr kennt ja das berühmte Jodeldiplom und um das damit auch abzuschließen, das können wir euch hiermit aushändigen.
Nee, wir haben jetzt schon das Jodeldiplom.
Ihr habt jetzt schon das Jodeldiplom und wir vertiefen das jetzt mal noch mit jedem Einzelnen, um da auf Nummer sicher zu gehen. Und die Einladung ist wieder, wir machen das wie so ein Spiegelspiel. Also ich mache immer was vor und dann abwechselnd auch Amelie. Und jeder ist mal an der Reihe.
Flo sammelt mehrstimmige Lieder aus verschiedensten Kulturen und hat im Jodeln seine stimmliche Erfüllung gefunden. Die Verbindung mit Stein, Erde und Baum, dazu die Kraft der eigenen Stimme, in die Augen der Mitsingenden zu blicken, so ist er voll in seinem Element. Bevor Flo zur Musik- und Naturverbindung kam, hat er BWL studiert, in einer Versicherung und als Manager gearbeitet und sich dann als Sozialarbeiter von Straßenkindern in Ecuador und geflüchteten Jugendlichen in München auf den Pfad seiner Seele bringen lassen. Mich fordert er heraus zu meinem ersten Jodel-Battle.
So, Rheinland gegen Bayern. Nein, nicht gegen, Entschuldigung, zusammen.
Miteinander.
Das war Spaß.
Ho!
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 Holla da Hiti!
Holla da Hiti!
Holla da Hiti!
Holla da Hiti!
Yes!
Yeah. Hast du gehört, wie es schnackelt?
Ja, ich habe total gehört, wie es schnackelt.
Holla da
Hiti!
Also wir gehen hier so ein, eigentlich jetzt in den Wald rein, glaube ich. Vorbei an wunderschönen Eichen, Buchen, Linden, Holzbänken. Hunde sind dabei. Es fühlt sich eher an wie so ein bisschen wie so ein Ausflug. Mit
es ist ein Ausflug.
Ja, ein bisschen nicht wie in der Schule, sondern eher wie mit Freunden will ich jetzt nicht sagen, aber so mit netten Kollegen.
Also ein ganz traditioneller Zweistimmiger. Und wir können mal mit mir die erste Stimme lernen. Wir machen das so Stück für Stück, ja? Also könnt bei mir immer lauschen und bei Flo mitmachen. Holla!
Holla!
Holla re!
Holla re!
So, jetzt haben wir eine Weile schon gejodelt, haben, finde ich, schon auch eine Menge gelernt. Was hat das mit dir gemacht?
Viel freier und vor allem, sage ich immer so, die Glückshormone sind rausgesprudelt. Also ich fühle mich jetzt viel freier und vor allem, ich überlege nicht so lange, sondern ich mache es jetzt mehr.
Denken abschalten, Herz öffnen, nur noch spüren.
Macht das einen Unterschied für dich, ob du in einem Raum stehst oder jetzt hier?
Oh ja.
Wiese, See im Hintergrund?
Ja. Riesengroßen Unterschied. Jodeln ist in den Bergen noch eindrucksvoller. Bei Echowiesen auch ganz toll, wenn es dann zurückjodelt. Aber macht einen ganz großen Unterschied.
Bleibst du beim Jodeln?
Das, was wir jetzt gerade gemacht haben, vom Ausprobieren über die Struktur finden, um dann die Freiheit in die Struktur wieder reinzubringen, das hat mich schon sehr berührt. Und ich persönlich würde es gerne weitermachen, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, das zu integrieren. Und vor allem diese Freiheit in der Stimme, das fände ich schon schön, wenn man das öfters mal machen darf.
Der Jodler hat verschiedene Gattungen. Es gibt verschiedene Gattungen des Jodlers.
Es gibt zum Beispiel einen Miternand. Da jodelt jetzt die zweite Stimme mit der ersten, parallel zu der sozusagen. Und bei dem Jodler jetzt, da haben wir einen klassischen Gegenernand. Das heißt, es geht immer gegen das, was die andere Stimme macht. Und das ergibt dann auch so ein Spiel, Das hören wir jetzt gleich.
Super, dann können wir jetzt gehen, oder? Wir haben es drauf.
Ob ich es wirklich drauf habe, wird sich jetzt zeigen. Und ich weiß nicht genau, bleibe ich dabei beim Jodeln? Ich kann nicht garantieren, ob ich tatsächlich, während ich mal spazieren gehe, einen Tip-Top-Schulmadel-Jodler raushaue. Aber wer weiß. Spaß hatte ich ohne Ende. Und eins kann ich auch ganz sicher sagen. Jodeln befreit die Seele. Und wie lehrt uns Loriot? Ich habe jetzt ein Jodeldiplom. Da hat man ja schließlich was Eigenes, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind.
Wir tauchen jetzt erstmal ein in Sprachverwirrung, sportliche Sprachverwirrung. Liegestützen heißen bei jüngeren Menschen nicht mehr Liegestützen, sondern Push-ups. Gymnastik ist Workout und Radeln heißt sowieso Biken. Das hat mit den Mountainbikes angefangen, aber aktuell sind die Gravelbikes ganz vorne. Das Gravelbike ist für längere sportliche Strecken geeignet, aber es ist robuster als ein Rennrad mit superschmalen Reifen. Das Rennrad darf übrigens immer noch Rennrad heißen. Jedenfalls, wenn noch Gepäck dabei ist beim Radeln, dann heißt es heute analog zum Backpacking Bikepacking. So viel also zu den Vokabeln. Wir kommen jetzt zur Sache und gehen biken. Aber nicht mit einem ultraleichten, vollgefederten Mountainbike im Fachsprech Fully, sondern mit einer alten Möhre aus den 90ern. Kaum zu glauben, dass man mit diesem Gerät einst vorangekommen ist. Michael Wagner hat es jedenfalls gewagt. Er hat sich mit seinem Oldschool-Radl auch nicht die Alpenüberquerung vorgenommen, sondern ist von Regensburg nach Eichstätt gefahren. Underdressed ist man beim Radeln eh immer, aber mit der Ausrüstung war er auch noch eindeutig underbiked.
Ich liebe Radeln, ob in der Stadt oder im Gelände. Und ich gebe viel zu viel Geld für neue Sachen aus. 100 Euro für einen Ledersattel hier, nochmal 100 für einen breiteren Lenker da, Reifen mit Retro-Tanwall-Optik 60 Euro. Dabei geht's doch eigentlich nur darum, in die Pedale zu treten und an der frischen Luft zu sein. Kann ich nicht auch ohne viel teure Ausrüstung ein Abenteuer mit dem Rad erleben? Auf YouTube stoße ich auf ein interessantes Video. Underbiking heißt es im Titel. Ein Typ im blauen T-Shirt und mit GoPro auf seinem Helm klärt auf.
I like camping.
Ich mag Camping.
I still like staying in a tent.
Ich mag es, ein paar Nächte im Zelt zu verbringen, ein Loch zu graben, wenn ich mit meinem Kaffee fertig bin. Einfach mal die Temperaturen so zu nehmen, wie sie sind. Man muss einfach mal was mit Absicht machen, was weniger bequem ist. Das ist Underbiking. Du schnappst dir ein Rad, das nicht wirklich zu dem passt, was du vorhast. Du sorgst dafür, dass du nicht hast, was du brauchst für deine Tour. Genau wie Camping oder Schallplatten anhören.
Dann schwingt sich der Typ auf ein weißes, klappriges Mountainbike und rast damit über Stock und Stein. Ich bin hooked. Das werde ich jetzt auch so machen. Hab ja schon die ganze Ausrüstung daheim. Zelt, Schlafsack, Isomatte, Gaskocher und Töpfe. Verstaut kriege ich das meiste in einem wasserdichten, neongelben Packsack. Den nehme ich immer zum Kanufahren mit. Jetzt landet er prallvoll auf meinem Gepäckträger. Vor ein paar Jahren habe ich mir eine Rahmentasche gekauft. Da kommen Regenjacke, Regenhose und Werkzeug rein. Unterm Lenker klemmt eine moderne Packtasche. Okay, die habe ich mir noch kurzfristig gebraucht gekauft. Für ein bisschen Bikepacking-Feeling. Und jetzt das Wichtigste. Mein Fahrrad. Ein Specialized Rockhopper. Das Feinste vom Feinsten. Damals, im Jahr 1995. 21 Gänge, Stahlrahmen. Federung? Keine. 120 Euro habe ich dafür vor 2 Jahren gezahlt, wenn das mal kein Underbike ist. Fehlt nur noch eine passende Tour. Von daheim in Regensburg aus will ich nach Eichstätt ins wunderschöne Altmühltal. Das sind je nach Route zwischen 70 und 100 Kilometer. Samstag, 9:30 Uhr, es geht los.
Uff, heavy. So heavy ist mein Bike auf jeden Fall noch nie gewesen. Okay. Und ich bin on the road. Ich habe knappe 100 Kilometer vor mir bis nach Eichstätt, bis zum Campingplatz. Laut meiner Navigations-App sind es ziemlich genau 8 Stunden Fahrt. Ja, mal schauen, wie lange es wirklich dauert. Durchschnittsgeschwindigkeit 21 km/h. Wenn ich so weiterfahre, dann brauche ich ungefähr 5 Stunden bis nach Eichstätt. Aber das ist natürlich ohne Höhenmeter.
Und ohne Pausen. Junge, worauf hast du dich da eingelassen?
So, das erste Mal Kies und dann Reifen. Ich habe bei meiner Navi-App nach einer Gravel-Route gesucht. Einfach weil es abwechslungsreicher zu fahren ist. Nicht nur auf Teer zu fahren ständig.
Feldwege, Schotterpisten, Forststraßen. Der Großteil meiner Route staubt. Nur kleinere Abschnitte gehen über Straßen. Nach 1,5 Stunden bin ich in Kelheim. Die Befreiungshalle glänzt in der Sonne, Postkartenfeeling. Aber nur kurz. Es geht weiter links der Donau Richtung Weltenburg.
Alter Schwede. Es geht steil bergauf im Wald. Solche Abschnitte, ich fahre im ersten Gang. Solche Abschnitte sind wahrscheinlich doch schöner. Mit so einem ultraleichten Gravelbike unterwegs ist. So mit Carbon-Gabel mindestens. Leichtes Gepäck und nur Mikrofaser und Titan-Kochgeschirr. Mit 10 Kilo weniger. Das wäre ganz nice eigentlich. Ich fühle mich wie am Meer. So viel Salzwasser in meinem Mund. Sorry, ekelig, aber ist so.
Kurze Ebene. Zwei E-Mountainbiker stoßen dazu. Leidensgenossen.
Servus.
Hallo. Ich glaube, wir müssen da hoch, hä?
Oh, shit. Ja, ebenfalls. Danke.
Ja, die Bike anstrengend.
Ja, ich hatte die Wahl. Okay. So, jetzt so ein gerades Stückel. Das wäre mal ganz nett. Meine Geschwindigkeit gerade. 3 km/h. Oh. Yay! Bergab! Einfach rollen lassen.
Hier beginnt die Hallertau. Ringsum Hopfenfelder. 30 Grad im Schatten. Die Luft steht.
Also die Hitze ist echt nicht ohne. Bin echt, merk Erschöpfung, aber eher mental. Körperlich ist eigentlich alles easy, aber das schlägt echt auf den Kopf einfach.
Höchste Zeit für Siesta.
Also, ich wollte eigentlich in die Dürrischeren Platz, aber ich muss jetzt Pause machen einfach. Wenn da kommt und kommt keine Bank. Oh. Holy moly. Au. An der Donau. Vielleicht gleich mal die Füße ins Wasser halten. Aber jetzt echt erstmal sitzen und essen. Salami-Brot.
Richtung Ingolstadt geht der Radweg fast schnurgerade an der Donau entlang. Kaum jemand ist unterwegs. Ich höre Musik, komme zum Nachdenken. Da ist diese Reise, die ich geplant habe, im Oktober nach Los Angeles. Nach dem Abschluss im Jahr 2011 habe ich dort schon mal 6 Monate lang mit meinem Schulfreund gewohnt. Der Traum von der großen Freiheit. Dafür war schon bald Schluss mit meiner Freundin. Nach ein paar Monaten war ich fast pleite. Gegen Ende meines Visums waren mein Freund und ich zerstritten. Großes Drama. Jetzt kehre ich zurück, ihn besuchen. Wir haben uns zwar schon ausgesöhnt, aber da liegt viel begraben in L.A. Auch unseren Roadtrip nach San Francisco will ich wiederholen, diesmal aber mit dem Fahrrad, 750 Kilometer. Traumreise? Langsam realisiere ich, was da vor mir liegt und was das hier, mein Trip nach Eichstätt, eigentlich ist. Es ist meine Feuerprobe. Jetzt bloß keine Panik, snap back to reality. Ingolstadt. Verkehr, Zivilisation und?
Ganz ehrlich, das wäre bitte eine Radltour ohne einen Radler im Biergarten. Und der hier ist wirklich vor meiner Nase. Hallo? Ist geöffnet?
Ja, 17 Uhr.
Okay, ja. Alles klar.
Und ein
Radler, wenn es geht.
Ein Radler, ja, muss ich da aus der Flasche machen.
Weil aus der Flasche ist mir gleich.
Also halt ein bisschen, aber aus der Flasche wäre es.
Genau.
Cool.
Ja, ein sauberen Durst. Perfekt, vielen lieben Dank.
Ja, ehrlich, setz mal das Glas gut wieder durch.
Ja, mach, danke dir. Himmel auf Erden. Das ist gut.
Rehydriert geht es weg von der Donau Richtung Norden. Noch 30 Kilometer. Eichstätt, here I come.
So, 17 Kilometer vor Eichstätt. Und mir geht vorne die Luft aus. Also, keine Ahnung, was es ist. Ich werde jetzt nicht rumtun und den Reifen flicken oder was auch immer oder so. Ich pumpe den jetzt einfach auf. Und dann fahre ich das restliche Stück nach Eichstätt. So ist es, wenn man keine Tubeless-Reifen fährt.
Der Reifen hält. Dann endlich ein Schotterplatz. Wohnmobile, auf Campingstühlen sitzen Pärchen im besten Alter, vor sich Gläser mit Aperitifs. Hinter den Caravans die Campingwiese an der Altmühl. Um 6:30 steht mein Zelt. Endlich Ruhe.
Ich bin total platt und muss ehrlich sagen, ich habe es wahrscheinlich hart übertrieben mit der Distanz. 100 Kilometer an einem Tag. Und wie lange habe ich gebraucht? Um 9.30 Uhr los, um 17.30 Uhr angekommen. Genau 8 Stunden gebraucht dann tatsächlich. Das war genau die Zeit, die die App angezeigt hat.
Ja, ohne Pausen. Nichts, worauf ich stolz bin. In Sachen Langsamkeit und Achtsamkeit brauche ich echt noch Übung. An diesem Abend geht nicht mehr viel. Nur essen und schlafen.
Okay. 22 Uhr. Ich bin bettfertig und hundemüde. Und die anderen Leute sitzen auch vor ihren Zelten und quatschen. Und ich hoffe, dass bald Ruhe ist. Gute Nacht.
Ich muss mir unbedingt mehr Zeit lassen heute. Gestern war echt unmöglich anstrengend wegen der Hitze. Ich werde echt langsam und ganz gemütlich fahren und Pausen machen. Viele Pausen. Und jetzt erstmal Kaffee. Tschüss.
Beim Zeltabbauen fällt mir eine junge Familie auf. Die Eltern sind gerade dabei, silberglänzende Alukisten auf einen kleinen Anhänger zu laden. Daneben im Gras liegen 4 Fahrräder. Sie kommen aus Franken, sagen mir Markus und Lisa. Ist das noch Bikepacking?
Nee, das schaffen wir auch gar nicht mit Zelt und so. Also wenn man jetzt allein unterwegs ist, mag es vielleicht gehen. Aber wenn man jetzt mit Familie, also wir haben ein 4-Mann-Zelt, das schaffst du einfach nicht so einfach irgendwo mal ranzubinden. Deswegen haben wir den Anhänger uns umgebaut. Da schmeißt man alles rein. Und
aber was uns wichtig ist, dass es auch einfach bleibt. Ne? Genau. Und nicht irgendwie so ein riesengroßes Ding. Und man braucht alle Ausrüstung, die man mit denen fahren. Auch ein Schwimmbad sonst mit den Satteltaschen.
Das war es wichtig, halt vor allen Dingen nicht vorher zu Globetrotter zu rennen irgendwie und da mal 1.000 Euro in den Laden reinzuschmeißen, damit wir losfahren können. Sondern halt dem Zeug, was wir daheim haben, einfach einzupacken und losfahren zu können. So einfach wie möglich zu halten, das Ganze.
Die Message kommt rüber. Nutze, was du hast. Und do it yourself. Apropos, ich muss jetzt erstmal meinen Platten flicken. Um 11 Uhr sitze ich wieder im Sattel. An diesem Tag geht alles leichter. Aufs Navi schaue ich nur noch selten. Und ich lasse mir das erste Mal wirklich Zeit. Wie ich da so in der Donau treibe, kommt mir eine Idee. Ich will meine Großeltern besuchen. Von Kelheim aus sind es nur 10 Kilometer Umweg. Um 17:30 abends bin ich in Irlerstein.
Hi. Grüß dich, Oma.
Hey, grüß dich.
Hi, Opa.
Ja, dass wir dich mal wieder sehen. Ja,
ja. Hi. Grüß dich.
Ich lass dich gar nicht aus.
Ja. Servus, Opa. Grüß dich. Also, ich mache gerade eine Reportage fürs Radio, Oma.
Hi. Oma und Opa sitzen gerade mit ihrer Pflegekraft auf der Terrasse und spielen Mensch, ärgere dich nicht. Von meiner freiwilligen Schinderei sind sie gar nicht so beeindruckt. Als sie jung waren, haben sie den ganzen Tag im Wald verbracht. Oma sammelte Brennholz, Opa war erst Holzfäller, danach Förster. Abenteuer in der Natur, Sport in der Freizeit, für sie war das ihr Job.
Aber schön, dass du hergeschaut hast. Nein, ich mache nicht viel.
Wirklich runterkommen kann ich gerade nicht. Bis nach Hause sind es noch 25 Kilometer.
Morgen ist wieder.
Fette Gott. Fette Oma.
Letzte Etappe. Kelheim, Regensburg.
Okay. Ab jetzt ist das ganze Heimspiel. Ab jetzt kenne ich mich aus. Hier ist mein Freizeitradlbereich. Zielgerade.
Nach 200 Kilometern und 1000 Höhenmetern und rund 16 Stunden im Sattel, Turmspitzen am Horizont.
Oh, Regensburg, meine Hut. Geschafft.
Weniger ist mehr, das gilt irgendwie fast immer. Zwei Bekannte von mir haben letztes Jahr mit einem ähnlich alten Mountainbike und einem ganz normalen Stadtradl die Alpen überquert. Ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt 3 oder sogar 5 Gänge hatte. Es geht luxuriöser, aber es hat funktioniert. Ganz ohne viele 100 € zu investieren. Wir machen heute bayerische Ausflüge. Vom Starnberger See haben wir uns Richtung Norden bewegt nach Kelheim. Jetzt geht's weiter nach Franken. Und zwar nach Fürth. Die erste Eisenbahnstrecke Deutschlands gab es zwischen Nürnberg und Fürth. Und es ist kein Zufall, dass die Ludwigseisenbahn ausgerechnet da gebaut wurde. Mittelfranken war das Herz der Industrialisierung in Bayern. Heute sind Nürnberg und Fürth längst zusammengewachsen, jedenfalls auf der Karte. In den Köpfen dagegen besteht weiterhin eine traditionell strikte Abgrenzung, bei Fußballfans ganz besonders. Dabei sind die beiden Städte zwangsläufig eng verbunden. Vielleicht nicht Zwillinge, aber Geschwister doch auf jeden Fall. Nico Horn hat sich auf die Suche nach der Industriegeschichte von Nürnberg und Fürth gemacht. Denn aus den alten Zeiten ist noch einiges vorhanden.
Das Silber kann man leicht höher stellen. Ich weiß nicht, wie groß sind Sie?
So knappe 1,90.
Das
aber die Höhe würde locker passen.
Ein Novembermorgen so. In der Fürther Innenstadt. Mit dem Historiker Alexander Meyer habe ich mich zu einer Fahrradtour durch Fürth verabredet. Meyer hat zum Glück gleich 2 Räder zu Hause. Eines davon darf ich fahren.
Was schauen wir uns jetzt erstes an? Kommt mal mit.
Der Historiker arbeitet für den Verein Geschichte für alle. 10 Jahre lang war er Stadtheimatpfleger von Fürth. Viele Gebäude stehen nur dank seines Einsatzes unter Denkmalschutz. Es ist gerade noch warm genug zum Fahrradfahren. Nur an den Händen friere ich trotz Handschuhen ein bisschen. Ab und an blendet uns beim Fahren die Sonne, die am Morgen noch ziemlich tief steht. In der Gustavstraße biegen wir links ab und fahren durch ein kleines Tor in einen Hinterhof. Hier war früher eine Kirschnerei, also eine Manufaktur, in der Tierfelle verarbeitet wurden. Am Boden laufen alte Schienen in Richtung eines Schornsteins. Ganz hinten im Eck ragt er aus dem Rückgebäude.
Hier ist der sogenannte Fürther Storchenschlot zu sehen, also einer der vielen Schlöte, die es früher in Fürth in den Hinterhöfen gab. Und dieser hier war ein Schornstein einer Kirschnerei. Warum die Kirschnerei hier einen Schornstein brauchte, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich wegen Geruchsbelästigung, weil eigentlich arbeiten die nicht mit so hohen Temperaturen, dass man einen sehr hohen Schornstein braucht, wie dieser da ist. Der ist ja so gut 20 Meter hoch.
Eine unzählbare Menge an Ästen sammelt sich auf der Spitze. Das Nest. Und
Ich habe keinen Knick in der Optik. Der Schlot hängt leicht nach Osten. Der Westwind hat ihn über die Jahrzehnte verschoben.
Deswegen musste er schon mal verkürzt werden und er sollte eigentlich ganz abgebaut werden. Aber da gab es sehr viele Spender, die also hier ermöglichten, dass dieser Schornstein wieder erhalten bleibt. Und nochmal ein Stück, wie Sie sehen, oben ist ein kleines Stückchen neu gemauert, wurde aufgemauert, damit oben der Storch nach wie vor seinen Platz hat, den er seit über 130 Jahren da oben hat.
Es bleibt der einzige Schlot, den ich heute sehen werde. Früher aber war Fürth auch als die Stadt der 1000 Schlöte bekannt. Ein Zeichen für eine hohe Dichte an mittelständischen Betrieben. Fürth profitierte hier von einer liberaleren Wirtschaftspolitik im Vergleich zu Nürnberg. Heute sind die Hinterhöfe der alten Läden begehrt, zum Wohnen, aber auch für Ateliers, Bars und Restaurants. Der alte Stadtkern ist eines der angesagtesten Viertel Fürths.
Früher hat man ja gesagt, in der Innenstadt und der Altstadt wohnen die drei großen A's, arme, alte Ausländer. Das hat sich also schon deutlich geändert. Ne? Also es zieht schon sehr viele Leute in die Innenstadt. Wir haben ja hier die Gustavstraße, da gab es natürlich dann auch, oder gibt es Anwohnerkonflikte mit dem sehr ausgeprägten Gastronomiesektor hier.
Während wir weiterfahren, erzählt mir Alexander Meyer von einem Konflikt mit einem Wohnungsbesitzer, der sogar im Bundestag diskutiert wurde. Meyer startete damals eine Petition, die die Wirtshauskultur stärken sollte. Gegen die Gentrification, wie er sagt. Wir fahren raus aus der Stadt, der Historiker vorne weg, ich hinterher. Nur verstehe ich ihn kaum noch, denn es ruckelt und scheppert auf unseren Rädern.
Ja, wir haben jetzt noch viel Kopfsteinpflaster.
Ja, ich merk's. Hat natürlich optisch schon seinen Reiz, aber zum Fahrradfahren manchmal so ein bisschen holprig. Wir wollen zur ältesten Eisenbahnstrecke Deutschlands. Das ist bei so einer Stadtführung zur Industrialisierung irgendwie ein Muss. Aber schon auf dem Weg dorthin bin ich überrascht. Überall entlang der Bahnstrecke stehen herrschaftliche Jugendstilhäuser. Die sogenannte Fürther Prachtmeile entwickelte sich direkt an der Bahntrasse.
Die Ludwigseisenbahn, die war ja ein Dampflok. Und das war nicht so mit Abgasfilter wie heute, sondern das war richtig Ruß und Lärm und richtig dreckig, ne? Und gestunken. Aber die haben damals gesagt, das Bürgertum, wir wollen dort wohnen, wo der Fortschritt seine Zeichen setzt. Ne?
Heute sind die Eisenbahnen nicht mehr zu hören, dafür ein ständiges Autorauschen. Meyer erklärt mir, dass die schönen Häuser ein Gegenstück zur oft tristen Funktionalität der Industrialisierung schaffen sollten.
Man hat also diese Entwicklung zwar natürlich genossen, diese Errungenschaften der Technik, aber man war auch ein bisschen verunsichert. Und deswegen hat man dann auch oft auf alte Baustile zurückgegriffen, um halt ein bisschen einen Halt wieder zu finden in der orientierungslos empfundenen Zeit. Ne? Man hat ja früher sogar Maschinen dann klassizistisch oder mit Säulen gebaut, um halt das so ein bisschen zu verdecken. Ne?
Im Nürnberger Industriekulturmuseum steht noch so eine riesige und schwere Maschine. Wo heute das Museum ist, war früher eine Schraubenfabrik. Die Energie erzeugte eine Dampfmaschine und die macht noch heute Lärm. Angetrieben wird sie allerdings nur noch per Strom, nicht mit Dampf. Und der Ton kommt vom Band.
Und oft erschrecken unsere Besucher, weil es doch relativ laut wird. Und dann müssen wir den Besuchern aber erzählen, dass es ursprünglich eigentlich noch viel lauter war, dass wir das schon besucherfreundlich runtergedreht haben. Man muss sich das dann wirklich auch als ein Monster vorstellen, das aber auch hunderte von Arbeitsplätzen plötzlich antreiben konnte. Also es war eine wahnsinnige Veränderung, die da Einzug gehalten hat.
Monika Dreikorn ist die Leiterin des Museums. Sie führt mich durch die hohe Halle, deren Decke von grauen Stahlträgern gestützt wird. Viele alte Motorräder und Autos sind ausgestellt. Aber mich interessieren am meisten die Stationen, an denen ich sehen kann, wie die Industrie das Leben in Nürnberg und Fürth geprägt hat. Etwa die nachgebaute Arbeiterwohnung von Anfang 1900.
Man lebte auf engem Raum zusammen, man nutzte jeden Winkel aus. Das sieht man bei uns hier zum Beispiel in unserer inszenierten Arbeiterwohnung auch daran, dass das Fahrrad noch aufgehängt wurde über der Treppe, sodass wirklich jeder Platz ausgenutzt wurde.
Mit Seilzug.
Mit Seilzug, genau, an einem Seil, sodass man es runterlassen konnte, wenn man es braucht.
Und Fahrräder hängt man sich heute ja auch wieder in die Wohnung.
Ja, genau, also man kommt einfach wieder.
Die Wohnung erinnert mich an die Serie Babylon Berlin, die in den 20er Jahren in Berlin spielt. Alles ist eng, die Decken sind niedrig, alle Räume werden geteilt. In der Küche stehen neben einem Kachelofen auch Web- und Nähmaschine. Und in das Wohnzimmer passen gerade mal ein kleiner Tisch und eine Eckbank mit Seidenbezug.
Ja, und dann haben wir noch einen kleinen Schlafraum. Nur noch angedeutet, es ist eine Tür mit kleinen Gucklöchern, wo man einzelne Szenen noch sieht. Das Kinderbett, aber auch das Erwachsenenbett und die Enge des Raumes kann man so durch Gucklöcher sich ganz
gut machen.
Genau. Ich weiß nicht, ob Sie sehen, der Raum ist halb weiter gemalt. Also ist nur noch angedeutet.
Ja, aber sehr geschickt gemacht. Genau, ganz hinten im Eck steht ein großes Bett, direkt davor noch angelehnt an ein zweites.
Genau.
Ein Kinderbett. Kleiner Raum, drei Betten.
Ja.
In den Wohnungen wurde hauptsächlich gegessen und geschlafen. Gearbeitet wurde außer Haus, sagt Museumsleiterin Monika Dreikorn.
Es ist jetzt spannend, wo es eigentlich hier bei uns jetzt weitergeht. Also diese Entwicklung, man geht zur Arbeit, das ist eine ganz klassische Industrialisierungsentwicklung. Aber gerade jetzt mit Homeoffice, mit dem Zuhausebleiben während der Pandemie, ist es natürlich so, dass das eigentlich wieder zurückgeht in frühere Arbeitsformen, dass sich Arbeit und Alltagsleben eigentlich wieder viel, viel stärker vermischt als früher.
Zurück nach Fürth, zur Radtour mit Alexander Meyer. Der Historiker will mir ein weniger schönes Relikt zeigen. Wir fahren an die Pegnitz, den Fluss, der durch Fürth läuft.
Oh, ja, hier haben wir leider ein trauriges Industriedenkmal. Also das ist die Wolfsgruber Mühle, die ehemalige Wolfsgruber Mühle, die seit etwa Anfang 1980 außer Betrieb ist und auch außer Nutzung ist.
Ein großer, mehrstöckiger Klinkerbau. Nicht weit vom Stadtzentrum entfernt müsste das eigentlich eine gefragte Immobilie sein. Aber die Scheiben sind eingeworfen, das Gemäuer marode. Schuld daran ist ein Wasserkraftwerk auf der anderen Seite des Mühlengebäudes.
Da ist dieses Elektrowerk drin, das einem Privatbesitzer gehört und nicht entkoppelt gegenüber dem Gebäude direkt dahinter. Und diese Vibrationen machen halt eine Nutzung sehr schwer.
Die Kraft der Turbine ist bis in den Klinkerbau zu spüren. Dort vibriert sogar der Boden. Es ist ein quasi unnutzbares Gebäude.
Gut, dann fahren wir mal zu Grundig, ne? Das ist ein Stück, aber jetzt fahren wir 5 Minuten.
Zum Schluss will mir Meyer noch Grundig zeigen. Einst ein Symbol für das Wirtschaftswunder. Wir fahren auf dem idyllischen Radweg entlang der Pegnitz zur Stadtgrenze.
Das ist alles schon Grundigberg 1, das ehemalige Grundigberg 1 hier.
Die großen Gebäude sehen wir schon von Weitem. Platz für ein so großes Werk gab es nur im Osten der Stadt. Bei Grundig angekommen, befinden wir uns schon fast in Nürnberg.
Die König-Ludwig-Quelle.
Jawohl, die können Sie probieren.
Ganz früher war an dieser Stelle mal ein Thermalbad. Denn hier sprudelt eine Heilquelle. Wir sammeln das weiß sprudelnde Wasser in unseren Händen und trinken ein bisschen was davon.
Kann man die Pulte, Magen, Darmbeschwerden. Soll auch gut für Gallenprobleme, Magen-Darm-Probleme sein und so weiter. Ist auch 20 Grad etwa, das ist ein bisschen wärmer wie die Luft. Ne?
Ja, wirklich recht angenehm warm jetzt gerade bei dem Wetter. Das schmeckt sehr salzig.
Den Platz von Grundig haben inzwischen Institute, mittelgroße Unternehmen und Start-ups eingenommen. Ab und zu fahren Busse vorbei.
Okay, jetzt nochmal ein größeres Gefährt.
Ja, der Bus, der uns jetzt gerade gestört hat, der erinnert mich auch daran, dass ich habe ja hier direkt gewohnt und bis etwa 1993 waren hier die Fernpendler aus dem Bayerischen Wald und so weiter. Die Busse standen hier früh morgens um 6:30, die haben hier die Leute hierher gekarrt und dann plötzlich innerhalb von wenigen Wochen alles weg. Ne?
2003 war das. Da machte Grundig pleite. Es war eine Zeit, in der Nürnberg und Fürth viele große Unternehmen verloren. Neben Grundig zum Beispiel auch AEG und Quelle. Das alte Quelle-Gelände im Westen Nürnbergs ist meine letzte Station. Jonas, Senta und Hanna vom Heizhaus warten hier auf mich. Aus dem alten Klinkerbau am Quelleturm wurde ein Raum für Künstler, Handwerker und Kreative. Eben das Heizhaus. Direkt gegenüber vom hunderte Meter langen Hauptgebäude des Versandhauses.
Schöner Holzgeruch.
Genau, das ist die Werkstatt, wie wir es nennen.
In jedem Raum riecht es anders. Neben der Holzwerkstatt gibt es eine Schlosserei, einen Veranstaltungsraum, Ateliers, Büros. Insgesamt 60 Menschen arbeiten hier.
Das ist ein Ort, der lebt, an allen Ecken und Enden ist was los. Und das ist auch das Tolle irgendwie daran, dass halt Synergien entstehen und dass Leute zusammenkommen, die sich so vielleicht nicht getroffen hätten.
Seit 2016 gibt es das Heizhaus. Quelle hatte sich 2009 aufgelöst. Für die Stadt war das dramatisch. Viele Biografien bekamen einen Knacks. Die Leute vom Heizhaus wollen das Beste daraus machen. Sie nutzen den frei gewordenen Platz, der woanders für sie nicht bezahlbar wäre.
Das ist ein Raum von der Kategorie, ich dachte, den will keiner haben. Aber wir haben jemanden gefunden,
der gesagt hat, ich will genau diese Fläche.
Ja.
Selbst die Kellerräume werden genutzt. Michael zum Beispiel malt und entwirft Kunst gleich hinter der Kellertreppe.
Ja, aber jetzt sind wir einfach reingelatscht und ins Atelier quasi.
Alles gut.
Du hast hier den Keller ausgesucht.
Ja, das ist der perfekte Ort einfach. Ich habe nichts dagegen, wenn mir Leute über die Schulter schauen, wenn ab und zu mal jemand vorbeiläuft. Deswegen habe ich keinen Raum gebraucht.
Michaels aktuelles Projekt ist eine eher abstrakte Malerei. Ein dunkelblaues Bild mit geometrischen Formen.
Ich habe, glaube ich, sogar noch den Karton, wo man die sieht.
In dem blauen Karton hängt eine Figur an einem dünnen Faden.
Und dann übertrage ich das erstmal in ein Foto und dann wird es eine Malerei.
Wann muss es fertig sein? Oder muss
Samstag sollte ich fertig sein, habe ich angekündigt, aber das schaffe ich.
Die Frage ist, wie lange die Kreativen noch auf dem Quelle-Gelände bleiben können. Das Heizhaus ist nur eine Zwischennutzung. Das Gebäude gegenüber soll bald abgerissen werden. Stattdessen kommen wohl Wohnungen. Was, wenn sie raus müssen? Jonas fällt es schwer, die Frage zu beantworten.
Für manche wird es einfach wahrscheinlich nicht weitergehen, aus Ermangelung an Alternativen. Das ist ganz divers wahrscheinlich, da muss man jeden Einzelnen fragen. Das würde auf jeden Fall erstmal ein ziemliches Loch hinterlassen.
Das Heizhaus am Quelleturm hat mir nochmal klargemacht. Die Industrie prägt Fürth und Nürnberg bis heute. Das gilt für große wie für kleine Wirtschaftsunternehmen. Die Stadtstruktur richtete sich immer auch maßgeblich nach ihnen. Was früher Laden- oder Werksgelände war, heute nutzen es die Leute ganz anders. Früher Industrie, heute die angesagtesten Orte zum Wohnen und Kunstmachen.
Industriegeschichte in Nürnberg und Fürth, das ist auf jeden Fall einen Ausflug wert. Und tatsächlich geht man nach so einer Führung mit ganz anderen Augen durch die Stadt, egal welche. Es lohnt sich, nicht nur Kirchen und Burgen auf dem Schirm zu haben, sondern auch Fabriken, Bergwerke und Arbeitersiedlungen. Wir kommen jetzt wieder zurück nach Hause und ich wette, egal wo uns zugehört wird, überall ist das nächste gute Ausflugsziel ganz nah. Drum vielleicht einfach mal wieder einen Tag blocken für den guten alten Ausflug vor der Haustür. Wenn es auch mal wieder weiter weggehen soll als an den Starnberger See oder nach Franken, im Radioreisen-Podcast gibt es Reisen in die ganze Welt. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich ganz ohne Jodeln Bärbel Wossack.
Für sich. Zeit für die blaue Couch.
Ganz entspannt tolle Menschen treffen.
Der preisgekrönte Talk.
Wir sind Dominik Knoll und Thorsten Otto.
Und wir freuen uns auf Menschen und ihre Geschichten.
Wie die von Regisseur und Comedy-Star Bully.
Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, immer das Positive zu sehen. Bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Ich war ein Schlüsselkind. So. Sehr früh Eigenverantwortung, sehr früh Träumereien entwickelt, an die Träume geglaubt.
Menschen mitten im Leben. Mal prominent, mal ganz normal.
Ich habe gutes Jahr, bevor ich schwanger geworden bin, das Unternehmen gegründet. Also jemand, der jetzt zuhört, denkt sich, langt sich an den Kopf und denkt sich, ja, beschwer dich doch nicht, dann wärst du halt nicht schwanger geworden, so ungefähr mein.
Einfach machen, dein Motto.
Genau, das ist einfach so.
Ganz herzlich, ganz privat.
Ich würde gerne Sterbende begleiten. Da war dieser Impuls, wie man das halt mitten im Studium kennt. Und man denkt sich so, für was mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Und ich wollte irgendwas mit Tiefe. Und dann dachte ich, naja, also was Tieferes als Sterben und so, Das geht ja eigentlich gar nicht.
Wusstest du, dass du das aushalten kannst?
Wahrscheinlich irgendwie schon.
Gespräche auf der blauen Couch.
Über Nacht war ich die skateboardfahrende Nonne und alle wollten halt ein Foto, wie ich Skateboard fahre. Ne? Was interessant war, ich war mal badische Vizemeisterin im Hochsprung und im Kugelstoßen. Und das ist ja eigentlich nicht so ganz normal.
Ungewöhnliche
ja,
Kombination. Genau.
Vor allem, weil die Wettkämpfe finden meistens parallel statt. Bin einmal zum Vorlauf Hürden, dann schnell zum Hochsprung und dann schnell zum Kugel.
Geschichten, die das Leben schreibt.
Also ich bin das erste Mal mit 30 schon gefragt worden, ob ich meine Biografie schreibe. Da habe ich gesagt, wie kommt ihr darauf? Auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, was ihr wen interessiert ist.
Mich würde es interessieren.
Ja, okay, ich denke mal drüber nach. Aber ich...
Ich könnte es auch für dich schreiben.
Wirklich? Auch schön?
Ja.
Bin gespannt, was da rauskommt. Ja.
Naja, wir warten es ab.
Die blaue Couch, der Premium-Podcast von Bayern 1. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt reinhören und kostenlos abonnieren.